Paulus ist in seinem Brief gerade dabei, die Gemeinde in Korinth zu korrigieren und zurechtzuweisen. Obwohl die Gemeinde in Korinth eine sehr gesegnete, geistig begabte Gemeinde war, war sie sehr unreif und sehr weltlich, hat Sünde zugelassen in der Gemeinde. Und im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass Menschen, die sich Christen nennen, die in die Gemeinde gehen, aber die ganz offen einen sündigen Lebensstil leben und die nicht umkehren wollen, was wir mit denen tun sollen, nämlich aus der Gemeinde ausschließen, haben wir gelernt. Und wir haben auch gelernt, dass es ein Akt der Liebe ist, weil wir uns sorgen um das Wohl dieser Menschen und auch um das Wohl unserer Gemeinschaft. Es geht erstens darum, dass wir sie auf den richtigen Weg zurückbringen, dass sie abgehalten werden, sie davon zu bewahren, dass sie sich weiter selber zerstören durch ihre Sünde, weil Sünde zerstört immer und Sünde verletzt immer. Auch, dass sie nicht länger in Selbsttäuschung leben und denken können, ja, es ist okay, wenn ich so lebe, meine Beziehung mit Gott ist trotzdem in Ordnung. Zweiter Grund war, um die Gemeinde zu beschützen, weil sie ein schlechtes Vorbild sind, dass vielleicht nicht junge Christen oder schwache Christen denken, ja, es ist auch für mich okay, weil er oder sie lebt so, also kann ich auch. Wir haben gelernt, dass Sünde sich ausbreitet wie Sauerteig im Teig. Dritter Grund war, um unserem Zeugnis vor der Welt willen, vor einer nichtchristlichen Welt. Gemeinde soll rein sein, Gemeinde soll anders sein. Dass die Welt nicht sagen kann, hey, schau euch diese Christen an, die leben ja auch nicht anders als wir. Also Gemeindezucht, wie wir das nennen im christlichen Slang, ist wichtig. Schau nicht einfach zu, wie ein Bruder oder eine Schwester sich verrennt oder sich verletzt. Es ist wie bei einem Kind, das auf die Herdplatte greifen will. Das warnen wir. Das versuchen wir davon abzuhalten. Oder wir schauen nicht einfach zu, wenn ein Auto auf die Klippe zurast. Wir versuchen da was zu unternehmen, den zu warnen, den abzuhalten, hier in den Abgrund zu stürzen. Und so ist es auch mit uns als Brüder und Schwestern. Wir sind verantwortlich füreinander und voreinander. Und so hat Jesus uns auch klare Anweisungen gegeben, dass wir einen Bruder, eine Schwester, die in Sünde leben will, zur Umkehr bewegen sollen. Und er hat uns auch genau gesagt, wie wir das tun sollen. In Matthäus 18, Verse 15 bis 17, ich lese euch das mal kurz vor, ihr kennt die Stelle. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören will, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Heute im Kapitel 6 wird der Paulus zwei konkrete Problembereiche ansprechen. Wir haben zwei Themen, mit denen wir uns heute befassen. Erste ist Rechtsstreit vor Gericht miteinander oder gegeneinander besser gesagt. Und zweite ist sexuelle Sünde. Dass die Korinther auch nach ihrer Bekehrung weiter zu Prostituierten gegangen sind, so wie sie es vorher getan haben, wie es eigentlich ziemlich üblich war und akzeptiert war in ihrer Kultur. Aber lass uns den ersten Bereich anschauen, da geht es um Rechtsstreit. Und das ist ja sehr modern heutzutage, einander zu verklagen. Und führend dabei sind natürlich die Amerikaner, treiben das oft an die Spitze. Und ich habe hier einige wahre Fälle, einige wahre Gerichtsverfahren. Da den Häftling in Salt Lake City zum Beispiel das Gefängnis verklagt, weil der Fußboden in der Dusche, der sei so rutschig, dass er eine grausame und unübliche Strafverschärfung darstellen würde. Ist abgewiesen worden, die Klage, klarerweise. Dann gibt es hier einen Mann in New York, der klagt seine Nachbarn, die 58 pinke Flamingos, Weihnachtsbäume und Schilder auf ihrem Grundstück aufgestellt haben. Die würden potenzielle Käufer seines Hauses abschrecken, ist sein Argument. Die andere Familie, die Nachbarn, die sagen, nee, wir haben das Recht, unseren Garten zu dekorieren, wie wir wollen. Dann gibt es den Musikjournalisten Bill Wyman. Und er wurde von dem Ex-Rolling Stone-Musiker mit demselben Namen verklagt, wegen Verwendung seines Namens. Wurde damit Klage bedroht. Interessant daran ist, dass der Journalist mit dem Namen geboren ist, während der Musiker eigentlich als William George Parks geboren wurde und erst später den Namen Wyman angenommen hat. Im März hat ein Mann Burger King verklagt, weil sein Chicken Sandwich zu heiß war und er sich den Mund verbrannt hat. Dann gibt es hier eine Frau aus Pennsylvania, die hat ihre Ärzte wegen ihrem Herzinfarkt verklagt. Ihre Familie ist anfällig dafür, das ist bekannt. Die Frau ist schwer übergewichtig, hat hohe Cholesterinwerte, das heißt, sie ernährt sich falsch und sie raucht. Aber sie sagt, ihre Ärzte hätten ihr nicht ausreichend geholfen, ihren Lebensstil zu ändern. Arme Frau. Dann gibt es hier einen Mann aus Ohio, der hat Delta Airlines verklagt. Er sagt, er habe Unbequemlichkeit, emotionalen Stress und Peinlichkeit ertragen müssen, weil er 2 Stunden neben einem fetten Fluggast hatte sitzen müssen, der in seinen Sitz übergequollen ist. Und er sagt, er hätte Anspruch auf seinen eigenen Sitz. Und dann gibt es hier eine Frau, die hat ihre Pfingstgemeinde verklagt, weil sie sich ihren Arm gebrochen hat, als sie umgefallen ist. Angeblich durch den Heiligen Geist. Sagt, die Gemeinde hätte für Sicherheitsvorrichtungen sorgen müssen, dass niemand sich verletzt, wenn er umfällt. Nun, ich hoffe, dass wir einander nicht wegen solch verrückten Dingen verklagen. Aber natürlich kommt es auch vor, dass auch Christen Meinungsverschiedenheiten haben. Und die Frage ist dann, wie gehen wir als Christen damit um? Und genau darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Kapitel 6, Vers 1. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Die Bibel sagt nicht, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten haben dürfen als Christen oder dass es nicht Situationen geben darf, wo 2 Parteien nicht alleine weiterkommen und die Schlichtung und Vermittlung durch den Dritten brauchen. Aber was Paulus hier kritisiert, ist, dass die Christen in Korinth sich einander vor Gericht gezerrt haben, dass sie ihre Schmutzwäsche in aller Öffentlichkeit gewaschen haben. Gericht wurde damals auf dem Marktplatz gehalten. Das wäre so wie die Fernsehshows, weiß nicht, in Amerika gibt es sie zumindest, wo Gerichtsverfahren gefilmt werden und das dient zur Unterhaltung. So ähnlich war das damals. Also es ist ganz öffentlich geworden, wenn Christen sich hier gegenseitig verklagt haben. War eine Unterhaltung für die Griechen in der Kultur. Hatten ja kein Fernseher damals, also sind sie am Marktplatz gegangen und haben mal geguckt, was da abgeht. Und der Herr sagt uns hier, Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten zwischen Christen, das soll in der Familie Gottes geregelt werden, innerhalb der Gemeinde, nicht vor Ungläubigen. Ungerechten hier, das heißt nicht, dass die Richter sind, die das Recht beugen oder die irgendwie ungerecht sind, sondern es geht hier um Ungläubige, nämlich ungerecht im Stand vor Gott. Und wir wissen natürlich, dass die Heiligen die Gläubigen sind, die begleitet sind mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Also Streit in der Familie Gottes soll auch in der Familie, innerhalb der geistlichen Familie geregelt werden. Wenn du Vermittlung brauchst, dann geh zu einem reifen Bruder, zu einer reifen Schwester oder zu einer Gruppe von Brüdern und Schwestern. Wir sollten einander nie vor Gericht verklagen als Christen. Egal um was es geht. Ob das Mietstreitigkeiten sind oder geschäftliche Streitigkeiten, dass einer seine Rechnung nicht zahlt, oder ob das Erbstreit ist oder Besitzansprüche oder Eheprobleme, sollten nie vor den Scheidungsrichter gehen, nie vor Gericht gehen mit diesen Dingen, sondern wir sollen sie in der Gemeinde regeln. Geh zu reifen Geschwistern, zieh reife Geschwister hinzu, vielleicht die Ältesten oder die Leiter der Gemeinde. Und dann lass uns gemeinsam im Gebet und im Bibelstudium eine gute biblische Lösung suchen, die Gott für das Problem hat. Und dann lass uns die Entscheidung aber auch respektieren, die diese Geschwister fällen. Ja, was aber, wenn eine Partei unversöhnlich ist und nicht will? Ja, dann sind wir wieder bei Matthäus 18. Da müssen wir das konfrontieren. Unversöhnlichkeit ist keine Option für uns Christen. Gott möchte, dass wir versöhnt leben. Und wenn er oder sie nicht hören will, dann konfrontiere sie, und wenn sie nicht umkehren will, dann zieh weitere dazu, und letztendlich geht es vor die Gemeinde, und wenn er nicht die Gemeinde hören will, dann soll er oder sie gelten wie der Ungläubige. Und dann kannst du auch notfalls als letztes Mittel vor Gericht klagen. Die Bibel sagt nirgends, dass wir kein Gerichtsverfahren anstrengen dürfen gegen einen Ungläubigen, gegen einen Nichtchristen. Jemanden, der die Gemeinde Gottes und das Wort Gottes nicht respektiert. Aber unter Geschwistern soll es nicht so sein. Unter Geschwistern ist es eine Familienangelegenheit, und das soll innerhalb der geistlichen Familie, der Gemeinde geregelt werden. Warum sind Christen fähig, ihre Angelegenheiten selber zu richten? Und warum ist es falsch, vor weltliches Gericht zu ziehen? Na, hier Vers 2. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Paulus sagt, wisst ihr nicht. Die Korinther waren so stolz auf ihre Weisheit, haben sich für super schlau gehalten. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht. Impliziert, dass sie es eigentlich wissen sollten. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr da nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshandel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet, dass ihr Engel richten werdet? Sagt der Paulus. Solltet ihr dann nicht fähig sein, über eure irdischen Angelegenheiten zu richten? Wenn nun über die alltäglichen Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten, die Ungläubigen, die Gottes Wort nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht in sich haben, der uns in alle Wahrheit leitet. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, vielleicht steht das auch bei euch in der Anmerkung, dass hier steht, so setzt doch die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Das heißt, die Geringsten in der Gemeinde. Die sind weiser als die Angesehensten in der Welt. In den Sprüchen 9, im Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Und die Gesetze der Welt sind nicht immer gerecht. Manchmal sind sie sogar zutiefst ungerecht und gottlos. Wir können nur an die Abtreibungsgesetzgebung denken in unserem Land, die, ich glaube, letzten Monat 30 Jahre Jubiläum gefeiert hat. Oder homosexuellen Ehe, die anerkannt ist, oder Scheidungsrecht heutzutage. Also, wenn du Gottes Wort kennst und wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in dir wohnt und dich in die Wahrheit leitet, dann bist du mehr als fähig, über diese irdischen Dinge zu richten und zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch ist, und ein weises, ein gottgefälliges Urteil zu fällen. Bist du besser gerichtet, selbst wenn du der Geringste bist? Bist du besser gerüstet als der weiseste Richter dieser Welt, der Gott und sein Wort nicht kennt? Vers 5, zur Beschämung sage ich euch. Also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern ihr streitet Bruder mit Bruder, und das vor Ungläubigen. Das war ein wunderbares Zeugnis. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Hey, selbst wenn du den Prozess gewinnst gegen deinen Bruder, deine Schwester, verlierst du. Verlierst dein Zeugnis vor einer verlorenen Welt. Und sind materielle Dinge das wert. Sondern ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt, und das Brüdern gegenüber. Jetzt weißt du, die Ungerechten zu Recht hier. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, das heißt, die Sex außerhalb der Ehe haben, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstlinge, noch Knabenschänder, da geht es um Homosexualität, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, Säufer, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Sagt diesen Ungerechten, ihr seid nicht in guter Gesellschaft. Und er sagt, wer einen solchen Lebensstil lebt, Beispiele, die hier aufgeführt sind, und es geht hier nicht um einen einzelnen Akt, wo ein Bruder oder eine Schwester in eine Sünde reinfällt, sondern es geht hier um einen bewussten Lebensstil, beständiges, ohne Reue, ohne sich davon abbringen zu lassen. Wenn das so ist bei dir, dann warst du entweder nie bekehrt oder du bist in Gefahr, deine Erlösung zu gefährden, je nach theologischer Sichtweise. Was der Herr hier ganz klar sagt, dass die, die wählen, so zu leben, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden. Vers 11, und das sind manche von euch gewesen. Das sehen wir einen Kontrast. Das sind manche von euch gewesen, bevor ihr zu Jesus gekommen seid. Und viele von uns haben auf eine Art und Weise gelebt, wofür wir uns heute schämen, bevor wir Christ geworden sind. Aber jetzt in Christus ist das Alte vergangen. Ist alles neu geworden. Wir sind immer dieselben. Wir haben jetzt ein neues Leben. Wir haben ein geistliches Leben. Das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid abgewaschen. Eure Sünden sind abgewaschen durch Jesus. Ihr seid geheiligt. Ihr seid abgesondert für Gott. Ihr seid gerechtfertigt, gerecht erklärt vor Gott, so als ob ihr nie gesündigt hättet, euer ganzes Leben. Ihr seid eine neue Schöpfung. Also lebt jetzt auch so, aus der Kraft des Heiligen Geistes, die in euch wohnt. Und nun wendet sich der Paulus dem zweiten Problem zu, das die Korinther hatten, und das ist Unzucht. Das griechische Wort, das mit Unzucht oder mit Hurerei übersetzt wird, das Wort Pornia, ist ein sehr allgemeines Wort für sexuelle Sünde. Beschreibt jede Art von sexueller Betätigung außerhalb von Gottes Rahmen, nämlich der Ehe. Das heißt Sex vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität, Sodomie, was immer. Auch unser Wort Pornografie kommt von diesem griechischen Wort. In diesem konkreten Fall in Korinth spricht der Paulus wahrscheinlich ein Problem an, dass die Christen auch nach ihrer Bekehrung weiter zu Prostituierten gegangen sind. Sex neben der Ehe war kein Problem in der heidnischen Kultur in Korinth. Es war sogar religiös gefördert. Wir wissen, es gab einen Tempel für die Göttin Aphrodite und es gab da 1000 Tempelprostituierte. War eine sexsüchtige Kultur dort. Die haben Sex angebetet. Und wirklich, wir sind heute nicht mehr sehr weit davon entfernt. Unzucht, Sex vor der Ehe ist ja fast schon normal. Auch akzeptiert. Und je nach den verschiedenen Umfragen wissen wir, dass ungefähr jeder dritte Deutsche schon einmal Ehebruch begangen hat in seinem Leben. Um Missverständnissen vorzubeugen, um was klarzustellen, ist, dass Gott nicht gegen Sex ist. Ganz im Gegenteil. Gott hat Sex, Sexualität geschaffen. Das war seine Idee, uns als sexuelle Wesen zu schaffen. Mit ganz bestimmten Körperteilen, deren einzige Funktion ist, uns sexuelle Lust und Freude zu verschaffen. Und viel mehr als das. Sex ist ein Geschenk Gottes, um einen Ehemann, eine Ehefrau, eine ganz tiefe emotionale und seelische Einheit erfahren zu lassen und die Beziehung zu stärken. Und das ist was, was außerhalb dieser Ehebeziehung, dieser lebenslangen Hingabe so nicht stattfindet. In der Ehe bereichert Sex die Partner und stärkt diese Einheit und diese Intimität zwischen den beiden. Aber außerhalb der Ehe zerstört Sex und beraubt, macht den Menschen ärmer. Sex ist was Gutes in Gottes Rahmen. Aber es wird zu was Zerstörerischem, wenn es außerhalb stattfindet. Dann ist es ein Seelen- und ein Beziehungskiller. Es ist wie beim Feuer. Wenn das Feuer im Kachelofen drin ist, dann wärmt es und es erfreut uns. Aber außerhalb kann es das ganze Haus niederbrennen. Oder ganze Wälder. Es kommt auf den richtigen Rahmen drauf an. Und Gottes Rahmen für geschlechtliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau, die idealerweise beide Gott lieben und ihm voll hingegeben sind und ihn anbeten in einer lebenslänglichen, hingegebenen treuen Liebesbeziehung. Da werden sie ein Fleisch zu einer personalen Einheit. Rechtlich und physisch und emotional und geistlich. Und nur in diesem Rahmen wird Gott uns sagen können, Mann und Frau, das erfahren, was Gott gemeint hat. Das zur Fülle erfahren und genießen, was Gott gemeint hat, als er die Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau. Und sie können sich gegenseitig bereichern. Bei Sex außerhalb der Ehe bereichern sie sich nicht gegenseitig, sondern sie berauben sich selbst und einander. Du zerstörst genau diese Bindungsfähigkeit und diese Fähigkeit zur Einheit mit der anderen Person. Es ist wie wenn du in die Seele reingreifst und einen Teil davon herausreißt. Du wirst zu einer seelisch ärmeren Person. Und das ist wirklich so, das ist wirklich wahr. Du kannst es in den Augen von Menschen sehen, die häufigen Partnerwechsel haben. Und auch im Verhalten, die Menschen werden beziehungsunfähig. Es ist wie mit einem Klebeband, wie mit einem Tesafilm. Ist dafür geschaffen, einmal zu kleben. Und das erste Mal hält es und klebt es am stärksten. Wenn du den Tesafilm runterreißt, dann wird die Klebefähigkeit geschwächt. Die Oberfläche wird da verändert und du nimmst irgendwie so einen Teil von der alten Oberfläche mit und reißt es mit hinunter. Und das zweite Mal klebt es zwar immer noch, aber weniger. Und beim dritten Mal wieder weniger. Und beim vierten Mal wieder weniger und so weiter, bis es überhaupt nicht mehr klebt. Bis es unfähig geworden ist, sich zu verbinden sozusagen. Diese Einheit zu schaffen. Und genauso ist es mit Sex außerhalb der Ehe. Jedes Mal bringst du mehr Ballast. Erfahrungen, Vergleiche aus einer alten Beziehung in eine neue Beziehung rein. Und jedes Mal schwächst du diese Fähigkeit, diese seelische und geistliche Einheit, diese Bereicherung und Intimität zu erfahren. Das, was Gott gemeint hat, als er den Menschen als geschlechtliches Wesen erschaffen hat, als Mann und Frau. Und das ist so mehr und mehr, bis dann zuletzt nur mehr eine leere, mechanische, physische Lustbefriedigung überbleibt. Und das ist traurig. Und davor will Gott uns beschützen. Er will das Beste für uns. Auch den besten Sex und diese Fülle und diese Einheit in der Ehebeziehung. Und das ist der Grund, warum Gott als liebender Vater uns diese Dinge sagt. Warum er da drüber mit uns redet. Es ist sein Herz dabei. Darum sagt er uns, warte, wenn du noch nicht verheiratet bist. Und sei treu, wenn du verheiratet bist. Ich habe in Österreich in Gebetskreis, wo ich damals war, einen Mann kennengelernt, der war Sportlehrer, der war der Sonnyboy auf der ganzen Schule, war der Frauenschwarm und er war so ein richtiger Casanova. Hat eine Frau nach der anderen gehabt. Und er hat mir mal erzählt, er hat gesagt, ich bin so satt. Ich habe das so satt mit diesem Sex, es ist immer dasselbe. Es hat seine Seele zerstört. Es war nicht mehr als eine mechanische, physische Sache. Und er ist trotzdem nicht losgekommen davon, war süchtig. Wir können Lust nie befriedigen. Lust ist ein Monster. Je mehr wir das füttern, desto mehr wächst es und desto stärker wird es. Und so war dieser Mann, der war sexsüchtig. Aber gleichzeitig war es einfach eine leere Sinneswahrnehmung für ihn und nimmer mehr. Er hat sich selbst zerstört. Ist seelisch zu einer ärmeren Person geworden. Und das passiert, wenn wir Unzucht treiben. Und wirklich, Pornografie hat einen ähnlichen Effekt auf uns. Ich habe vor kurzem mit einem Mann diskutiert, eigentlich haben wir über Gott gesprochen, aber irgendwie sind wir auf dieses Thema Nummer 1 gekommen und haben auch halt auch darüber geredet und habe ihm so die biblische Sichtweise erzählt und ich war eigentlich überrascht, dass er mir nicht widersprochen hat. Und er hat gesagt, obwohl er später wilderen Sex erlebt hat, war es nie wieder so schön wie mit seiner ersten Freundin. Interessant. Weißt du was, das solltest du für deine Ehefrau oder für deinen Ehemann aufheben. Das Ganze ist natürlich mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Wir wissen, dass Frauen, die vor der Ehe mit ihrem Partner zusammenleben, dass sie eine 80% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Beziehung in Brüche geht. Und dass Frauen, in dem Fall wieder, die nicht als Jungfrauen in die Ehe gehen, eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ehe geschieden wird später, als sie, die als Jungfrauen in die Ehe gehen. Und wir wissen, dass Menschen, die Unzucht vor der Ehe haben, dass sie eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass später eine außereheliche Affäre passiert. Und es ist auch bewiesen, dass die Zufriedenheit mit dem Sexualleben in der Ehe höher ist bei denen, die als jungen Männer oder als jungen Frauen in die Ehe gehen, als bei solchen, die schon vorher Erfahrungen hatten. Interessant hier auch andere Studie, dass Frauen, die in wilder Ehe zusammenleben, eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit haben, Depressionen zu bekommen als Verheiratete. Und unverheiratete Frauen, die sexuell aktiv sind, haben eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit auf Depressionen als Inaktive. Interessant. Gottes Wort hat recht. Und Gott sagt uns diese Dinge eben genau deswegen, weil er uns liebt und weil er uns beschützen will. Es geht ihm nicht daran, uns irgendwie einzuzwängen oder einzuengen. Er hat uns lieb. Und er will uns beschützen, wie der Vater sein Kind beschützt, das die Hand auf die Herdplatte legen will. Das ist sein Herz. Also kämpf um sexuelle Reinheit. Warte auf deinen Mann, auf deine Frau. Und wenn du verheiratet bist, dann bleib treu. Und Leute, lasst uns unsere Gedanken so rein wie möglich bewahren. Lasst uns unser Denken nicht versauen mit Pornografie und solchen Zeug. Ist eh schon schwer genug in dieser Welt, in der wir leben. Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt. Es war wahrscheinlich so eine Ausrede der Korinther, die der Paulus hier aufgreift. Ausrede, um ihre sexuelle Sünde hier zu entschuldigen. Und wahrscheinlich haben sie sogar den Paulus selbst hier aus dem Kontext zitiert. Wir wissen, der Paulus hat gegen Gesetzlichkeit gelehrt, hat Gottes Gnade gelehrt, hat die Freiheit gelehrt, die wir in Christus haben. Dass unsere Beziehung zu Gott nicht aus dem Halten von verschiedenen menschlichen Regeln besteht, sondern aus Glauben an das Werk Jesu für uns am Kreuz. Im Kolosserbrief zum Beispiel, Kapitel 2, schreibt der Paulus, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist der Christus. Und wir könnten Dinge hinzufügen, die heute gesetzliche Christen uns aufdrücken wollen. Die Musik, die du hörst, oder die Kleidung, oder das Glas Wein, das du zum Essen trinkst. Menschliche Regeln, die Menschen aufstellen für Geistlichkeit, um sich den Segen von Gott zu verdienen, um sich zu Gott hinzuarbeiten. Das sagt der Paulus, nein, nein, wir sind frei von diesen Dingen, wir sind frei von Gesetzlichkeit. Galater 5,1 sagt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei, in dem Fall Gesetzlichkeit, belasten. Das war der richtige Kontext von dem, was Paulus gesagt hat. Das ist unsere Freiheit in Christus. Aber die Korinther haben diese Lehre von Paulus genommen und es aus dem Kontext zitiert. Beliebte Methode, so theologisches Argument, irgendeinen Vers zu nehmen aus dem Kontext und damit alles zu belegen, was man will. Haben es als Rechtfertigung für ihre Sünde genommen, haben gesagt, alles ist mir erlaubt, es ist okay, ich kann zur Hure gehen, kein Problem. Römer 6,15 hat der Paulus geschrieben, was nun, sollen wir sündigen? Weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind. Und er sagt, das sei ferne. Und das ist ein stärkste Wort, was er hier im Griechischen verwenden kann. Niemals. Das ist undenkbar. Und er sagt weiter, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und im Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 14, schreibt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dafür ist die Gnade Gottes da. Sie lehrt uns, sie unterweist uns, diese Gottlosigkeit zu verleugnen, abzulegen. Jesus hat uns freigemacht von der Gesetzlosigkeit. Dafür haben wir Gnade und Freiheit. Wir haben Gnade und Freiheit, nicht zu sündigen, Nein zu sagen. Nicht Gnade und Freiheit zu sündigen. Und Paulus antwortet hier den Korinthern eigentlich ähnlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Zwei Argumente hier. Es ist nicht alles nützlich, sagt der Paulus. Es ist nicht alles gut für uns, was wir tun können. Ja, du hast die Freiheit, dir ein Messer in den Bauch zu stechen, aber bringt dir das was? Du hast den freien Willen, das zu tun, aber wie nützlich, wie gut ist es für dich? Das Prinzip ist, tu nichts, was dir schadet oder was anderen schadet. Und die Wahrheit, wie wir gesehen haben, ist, Sünde schadet immer. Lohn, die Konsequenz der Sünde ist immer der Tod, ist immer Zerstörung. Und Sex außerhalb der Ehe ist zerstörerisch. Das ist schlicht und einfach eine Tatsache. Also tu es nicht. Und wir können dieses Prinzip natürlich auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Sogar auf solche Dinge, die nicht unbedingt in sich Sünde sind. Aber frag dich, ist es nützlich für mein Leben? Fördert es mein geistliches Wachstum? Ist es gut für mich? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Das zweite Argument von Paulus hier ist, er sagt, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Vers, den ich schon zitiert habe, Römer 6. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und auch die Stelle in Galaterbrief 5,1. Zur Freiheit hat Christus euch frei gemacht. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Sünde und Lust versklavt uns. Ja, es mag anfangs Spaß machen, aber am Ende enden wir als Sklaven von diesen Dingen. Das ist das Argument. Gott hat dich frei gemacht, also warum um Gottes Willen willst du dich wieder versklaven lassen? Du endest als Sklave von diesen Dingen. Wir sehen überall um uns Menschen, die Sklaven sind. Die glauben, sie sind toll, sie sind frei. Ich brauche Gott nicht. Ich bin frei zu tun, was ich will. In Wirklichkeit sind die Sklaven. Und sie sind sexsüchtig, pornografiesüchtig, drogenabhängig, Alkoholiker, Menschen, die fernsehsüchtig sind, die nikotinabhängig sind. Und viele von diesen Dingen sind nicht unbedingt Sünde in sich selbst. Sind okay im richtigen Rahmen. Aber es wird zur Sünde, wenn wir es außerhalb von Gottes Rahmen tun. Sex ist gut, Sex ist ein Segen in der Ehe. Aber Unzucht außerhalb der Ehe zerstört. Fernsehen ist nicht unbedingt schlecht, wenn wir gezielt fernschauen. Aber ich denke, es wird so ein Problem, wenn wir sitzen bleiben und sinnlos Zeit verschwenden, obwohl wir es gar nicht anschauen wollen. Rauchen ist nicht Sünde in sich. Obwohl ich es nicht verstehen kann, warum jemand stinken will und das Zeug einatmen will. Naja, wenn du abhängig bist davon, dann ist ein Problem. Ist okay zu essen, aber nicht für 10 Leute. Ist ein Problem. Und ein Glas Wein, dein Glas Bier zum Essen, auch das ist okay, aber saufen ist Sünde, sagt die Bibel. Epheser 5,18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Punkt ist, beides sind dominierende Substanzen, wenn wir so sagen wollen. Darum geht's. Wovon wollen wir unser Leben beherrschen lassen? Heiliger Geist sollte das Einzige sein. Und uns nichts von was anderen versklaven lassen. Zweite Ausrede, die die Korinther für ihre Sünde gebraucht haben. Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Also es impliziert hier, wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Und wenn ich sexuelles Verlangen habe und meine Frau gerade keine Lust hat oder ich nicht verheiratet bin, dann gehe ich halt zur Prostituierten oder zu meiner Freundin. Paulus, was machst du ein großes Theater da drum? Ist doch natürlich. Ist dasselbe wie Essen. Wenn immer ich Hunger habe, dann esse ich. Und wenn immer ich sexuelles Verlangen habe, dann suche ich mir halt jemanden, mit dem ich mich befriedigen kann. Gute weltliche Philosophie. Hey, wir sind nur ein bisschen älter als Affen. Ist okay, wir sind da eigentlich nur wirklich Tiere und die Tiere tun so, also tun wir es auch. Manche Psychologen, Freud würde zum Beispiel sagen, wenn du dich selbst beherrschen kannst und diese Dinge unterdrückst, dann kriegst du Probleme, psychischer Art. Ist okay, das zu tun, ist sogar förderlich, das zu tun, würden manche heute sagen. Biblische Antwort ist nein, wir sind nicht wie Tiere. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen als Personen. Wir sind geistliche Wesen, die moralische Entscheidungen treffen können. Wir sind nicht nur triebgesteuert wie die Tiere. Paulus' Antwort hier wäre, Sex ist nicht dasselbe wie Essen. Ist es nicht. Ist eine ganz andere Kategorie. Korinther versuchen da Birnen mit Äpfeln zu vergleichen. Was ich esse, das ist im Normalfall moralisch irrelevant. Ob ich meinen Hunger mit einer Pizza oder mit einem Apfel still, ist kein moralisches Problem. Aber mit wem ich mich sexuell vereinige, das ist ein moralisches Problem, das ist moralisch relevant. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich das mit meiner Ehefrau tue oder mit einer Prostituierten. Wir haben schon gesehen, es geht hier nicht nur um das Zusammenkommen von zwei Körpern, sondern es geht um die seelische Vereinigung von zwei Personen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Im Himmel wird es weder Hunger geben, noch werden wir essen müssen, um zu überleben. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Und wenn er hier vom Leib spricht, im Kontext geht es mehr als nur um rein physische Ansammlung von verschiedenen Organen. Es geht um diese ganze Wechselwirkung zwischen Emotionen und Psyche. Was wir mit unserem Leib tun, das berührt unsere Persönlichkeit, unsere Person. Und das gilt ganz besonders für diese sexuelle Vereinigung, wie wir gesagt haben. Ist so viel mehr als nur ein physischer Vorgang. Ich wünschte, alle würden das wirklich verstehen in dieser Welt. Es geht um viel mehr als einen physischen Vorgang. Ganze Persönlichkeit mit all ihren Aspekten ist da beteiligt. Es hat was mit Entscheidungen, mit Hingabe zu tun. Mit Liebe, mit Ausrichtung auf die andere Person. Es geht um eine geistliche, um eine seelische, emotionale Verschmelzung von zwei Personen. Der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Gott wird unseren Leib auferwecken. Und er sagt im Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Unser Leib gehört nicht dem uns selbst. Unser Leib gehört dem Herrn. Ist nicht mein Leib, gehört Gott. Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre Gott. Er hat mich erkauft um einen Preis. Ich habe nicht das Recht zu tun, was ich will, sondern wirklich nur das Recht zu tun, was Gott will. Ich gehöre Gott. So will ich nach seinem Geist wandeln, seinen Impulsen folgen, mich von ihm leiten lassen, von ihm beherrschen lassen. Seht ihr, sexuelle Sünde ist nicht einfach ein Gegenstück zu Essen. Der Leib ist nicht für die Sünde erschaffen, so wie das der Bauch fürs Essen erschaffen ist. Nee, der Leib Wir als ganzer Mensch, wir sind für Gott da. Und Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Er wird unseren Leib auferwecken. Er wird unseren Leib verherrlichen. Deswegen ist es nicht egal, was wir damit machen und wie wir leben. Das war diese gnostische Sicht damals. Leute, die gesagt haben, die Materie ist sowieso böse, also ist es völlig egal, was ich mit meinem Leib mache. Nein, nein, der Herr sagt, ich werde den Leib auferwecken. Wir sind ewige Wesen. Wir sind nicht einfach Tiere. Und deswegen sollen wir auch nicht so leben. Okay, noch ein weiteres Argument und wir haben noch zwei weitere, wisst ihr nicht, dieser Stelle hier. Natürlich sollten sie es wissen, das ist impliziert hier. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Eure Leiber sind Glieder Christi. Soll ich dieses Glied Christi nehmen und auf zerstörerische Art vereinigen mit einer unrechtmäßigen Person, mit einer Prostituierten? Seht ihr, wir sündigen nie allein. Wir sind ein Teil vom Leib Christi. Und wenn wir sündigen, dann entehren wir nicht nur uns selbst, sondern wir entehren den Leib Christi. Und wenn ich sündige, dann schwächt es uns alle als Gemeinschaft, als Leib. Der Leib ist nur so stark, wie die einzelnen Glieder sind. Wenn ich ein starkes Herz habe, aber meine Nieren versagen, dann wird es mir nicht gut gehen. Dann werde ich krank sein, dann werde ich schwach sein. Und genauso ist es auch im geistigen Bereich für uns als Gemeindeleib. Und was noch schlimmer ist, als dass der Leib Christi hier in Sünde verwickelt wird, ist, dass Jesus selbst in diese sündige Situation verwickelt wird, auf eine gewisse Art und Weise. Dass wir Jesus selbst in die Situation reinbringen. Hier steht, dass wir ein Geist mit ihm sind. Wir sind geistig vereint mit ihm, mit Jesus. Also, einzige wahre Reaktion, richtige Reaktion im Vers 18, flieht die Unzucht. Flieht die Unzucht. Flieht vor der Unzucht. Flieht. Flieht, wenn ihr versucht werdet. Versucht nicht, die Versuchungen zu beherrschen. Selbst wenn unser Geist willig ist, unser Fleisch ist so schwach. Lasst uns da nichts vormachen. Wir können uns ein Beispiel an Josef nehmen im Alten Testament. Der ist ein gutes Vorbild dafür. Als die Frau seines Herrn zu ihm gesagt hat, hey, schlaf mit mir, und ihm am Gewand gepackt hat, und er war weit weg von seiner Familie, niemand hätte es gewusst. Aber als sie ihn gepackt hat, hat er ihr das Gewand gelassen und ist nackt davongelaufen. Flieht dieser sexuellen Sünde. Lauf davon. Ist die einzige richtige Situation. Halt dich von Orten und von Personen und von Situationen fern, die eine Versuchung sind. Ist nicht weise, mit einer Freundin allein campen zu gehen. Ist nicht weise, in den Nachtclub zu gehen. Mal auszutesten, wie weit man gehen kann. Wie stark man ist. Ist nicht weise, allein mit einem verheirateten Mann, mit einer verheirateten Frau rumzuhängen. Oder wenn du verheiratet bist, mit einem Single-Mann oder Single-Frau. Oder vor allem als Frau und nicht irgendeinen anderen Mann als deinen Ehemann das Herz auszuschütten. Ist nicht weise. Ist nicht weise, ohne Filter im Internet zu surfen. Flieht der Versuchung, flieht der Unzucht, flieht Ehebruch, flieht Pornografie. Beste Art, mit Versuchung umzugehen, ist sie zu vermeiden, soweit es geht. Es ist sowieso schwer genug. Ich wusste es gar nicht, habe die Woche in meiner Tageszeitung gelesen, dass sowas gibt wie Naked News, wo nackte Nachrichtensprecherinnen die Nachrichten verlesen. Irgendeine kanadische Firma, das soll jetzt auch in Europa sogar auf die Handys kommen. Leben in der verrückten, perversen Welt. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Aber wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Paulus sagt hier nicht, dass sexuelle Sünde schlimmer ist als alle andere Sünde und dass es die einzig unvergebbare Sünde ist. Aber was ich ja sage, dass es einzigartige, besondere Auswirkungen hat auf unseren Leib und auf unsere Seele. Gut, da haben wir einerseits Geschlechtskrankheiten, AIDS, diese Dinge. Auch das ist steil im Zunehmen. Aber auch moralische, seelische Schaden. Und da haben wir schon genug drüber gesprochen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin so froh und ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, dass ich Unzucht betrieben habe. Oder dass ich in Ehebruch gefallen bin. Oder dass ich pornografiesüchtig bin. Ich bin so froh. Habe noch niemanden getroffen. Da wissen ja alle die Leute sagen, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Und ist es nicht interessant, dass so viele Männer, selbst wenn sie unenthaltsam gelebt haben, Abenteuer gesucht haben, Frauen missbraucht haben, dann wenn sie die eine Frau fürs Leben suchen, dann wollen sie am liebsten eine Jungfrau heiraten. Bei Frauen ist es sicher auch so, denke ich mir. Warum ist das so? Warum ist das so? Es geht sicher nicht um den physischen Aspekt. Sondern ich glaube, sie wollen die Ersten sein, die diese tiefen Emotionen im Partner hervorrufen. Die Ersten, mit dem sie oder mit dem er diese wunderbare, einende Erfahrung teilt und sich auf diese Art seelisch und leiblich und geistlich als ganze Person vereinigt. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um AIDS oder Geschlechtskrankheiten. Es geht ums Herz. Es geht um unsere Seelen. Versteht es, Leute? Darum geht's. Es geht um Dinge, die ganz tief in unserer Persönlichkeit verankert sind, um heilige Dinge, um ewige Dinge. Wir sind keine Tiere. Wir sind Personen mit einer ewigen Geistseele. Und es ist ganz egal, wie viele Leute das leugnen wollen und wie sehr sie es leugnen wollen, das ist Tatsache. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir das auch tief in unserem Herzen. Und die Menschen wissen das, selbst wenn sie vorgeben, ist alles egal, ist wie mit dem Essen, ist natürlich, alle tun's, es macht mir nichts aus. Das stimmt nicht. Wir wissen's. Jeder Mensch weiß es. Und Gott weiß es. Und er will, dass wir heil sind. Und er will, dass wir die ganze Fülle erfahren können in unserem Sexualleben, was er für uns vorhat. Und das ist nur in einer lebenslangen Hingabe in der Ehe möglich. Und deswegen spricht Gott zu uns überhaupt über diese Dinge. Und es hat auch mit unserer Beziehung mit ihm was zu tun. Vers 19 haben wir nochmal ein letztes Wisst ihr nicht. Sechste in diesem Kapitel. Paulus drückt den Korinthern so richtig aufs Auge. Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Tempel ist ein Ort, der heilig ist, der abgesondert ist für Gott, der rein sein soll von Unzucht und Unreinheit und Sünde. Wir müssen es neu begreifen und neu erkennen, wer wir sind. Du bist der Tempel Gottes. Und das ist zugleich auch unsere Hoffnung. Wie können wir rein leben in dieser perversen Welt? Sicher nicht aus eigener Kraft, aber aus seiner Kraft, der in uns lebt. Indem wir uns jeden Tag ihm hingeben. Und ihm nachfolgen, ihm vertrauen und uns von seinen Impulsen, den Impulsen des Heiligen Geistes in unserem Leben leiten lassen und beherrschen lassen. Wir sind Gottes Tempel. Er hat uns erkauft. Wir gehören ihm. Also lasst uns ihm verherrlichen mit unserem Leib und mit unserem Leben. Lasst uns beten. Vater, danke für dein liebendes Herz. Danke, Herr, dass du selbst in diese brenzlichen Bereiche in unseres Lebens reinsprichst, über die man vielleicht gar nicht gerne redet. Ich danke dir, Herr, für all das Wunderbare, was du vorhast für unser Leben, auch im sexuellen Bereich, dass du uns so wunderbar geschaffen hast und dass du so eine wunderbare Beziehung, so eine wunderbare Erfahrung für uns bereithältst in der Ehe. Vater, hilf uns, dein Herz zu verstehen. Hilf uns zu verstehen, dass du ein Gott bist, ein Vater, der uns lieb hat, der uns beschützen will. Und Herr, hilf uns, dir zu vertrauen, dass das, was du uns hier sagst, dass es die Wahrheit ist. Und wir sehen es bestätigt durch Wissenschaft, durch Erfahrung. Hilf uns, dir zu vertrauen. Und Vater, hilf uns, dass wir uns dir hingeben, dass wir für dich leben, nicht für uns selbst. Denn Vater, du willst nicht, dass wir uns selbst zerstören. Du willst uns beschützen und bewahren. Und Gott, ich danke dir, dass du so ein liebevoller Gott bist, dass das dein Herz ist. Und dass du uns so sehr liebst, dass du es uns so klar sagst, dass wir wissen dürfen. Herr, dass wir nicht irgendwie rumraten müssen oder experimentieren müssen, sondern dass wir wissen dürfen, wie wir heil und gut leben können. Hilf uns dabei. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.